Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Ende November war versprochen und heute wurde geliefert. Der Koalitionsvertrag steht, SPD, Grün und FDP haben ihn präsentiert. Mehr Fortschritt wagen war da auf den Rednerinnen und Rednerpulten zu lesen. Ja, was das jetzt für ein Fortschritt wird für uns, das klären wir heute. Unter anderem mit Sarah Lee Heinrich. Sie ist Bundessprecherin der Grünen Jugend.
Ich glaube nicht, dass das, was in diesem Koalitionsvertrag steht, den gesellschaftlichen Notwendigkeiten gerecht werden wird. Und vor allem in den sozialen Bereichen eben den gesellschaftlichen Notwendigkeiten höchstwahrscheinlich nicht gerecht werden wird, und das kritisieren wir scharf.
Schweden hat heute einen Super Onsdag, einen Super Mittwoch. Als erstes wurde eine neue Ministerpräsidentin gewählt, nämlich Magdalena Andersson. Und wenige Stunden später möchte sie dann ihren Rücktritt einreichen.
Ja, das war wirklich ein Wahnsinnstag hier in Schweden.
Die ganze Geschichte von unserer Korrespondentin aus Stockholm, Sophie Donges. Und wir sprechen über sich ins Gesicht fassen. Forschende aus Großbritannien haben nämlich beobachtet, wie oft wir das tun. 26 Mal in der Stunde, wenn wir Auto fahren. Wir fragen Martin Grunwald, Psychologe und Haptikforscher, warum das eigentlich so ist.
Das sind also sozusagen regulative Mechanismen unseres Körpers, um mit den Alltagsirritationen besser umzugehen.
Das ist euer Update am 24. November. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Vor 2 Monaten, da haben wir gewählt bei der Bundestagswahl. Heute wurde es dann klarer, wohin unser Land in Zukunft steuern wird, denn
die Ampel steht,
sagt Olaf Scholz von der SPD. Neben ihm waren die Spitzenvertreterinnen und Spitzenvertreter von eben SPD, FDP und Grünen mit dabei heute bei der Präsentation des Koalitionsvertrags. Und Nadine Linde aus unserem Hauptstadtstudio hat das für uns beobachtet. Welche Message ging denn von den Vertreterinnen und Vertretern der Parteien heute aus?
Ja, eine Message haben wir ja gerade schon gehört von Olaf Scholz. Das ist eigentlich kurz wie prägnant. Das sind 3 Worte, die Ampel steht. Das hat Olaf Scholz auch nochmal klar gemacht. So nach dem Motto, ja, man hat hinter den Kulissen verhandelt, aber man hat es jetzt hingekriegt, 171 Seiten Koalitionsvertrag vorzustellen. Und ich finde, auch die anderen beiden Parteichefs hatten Kernbotschaften dabei. Und ich glaube, die haben so ein bisschen so Licht und Schatten des heutigen Tages gezeigt. Robert Habeck, der Grünen-Parteichef, der hat gesagt, dieser Koalitionsvertrag ist ein Dokument der Zuversicht und des Mutes. Sein Leitbild ist die handelnde Gesellschaft, der investierende Staat, ein Deutschland, das funktioniert. Also man merkte diesen Aufbruchsgeist. Und der Schatten bzw. die dunkleren Töne kamen heute teils von Christian Lindner, dem FDP-Chef, der nochmal darauf hingewiesen hat, wir stecken in einer Gesundheitskrise, also der Corona-Krise, die halt längst noch nicht überwunden ist. Und ich hatte das Gefühl, dass sich zwischen diesen beiden Polen dieser ganze Mittwochnachmittag sich heute bewegt.
Schauen wir mal inhaltlich. In den Papieren steht, 12 Euro Mindestlohn soll kommen. Raus aus der Kohle bis möglichst 2030, Ausbau der E-Mobilität. Was hat die neue Regierung da vor? Was sind da so Schlaglichter?
Ja, also mit den 12 Euro Mindestlohn, das ist jetzt nicht überraschend. Das hatte die SPD ganz, ganz, ganz oben auf dem Zettel, nicht nur im Wahlprogramm, sondern halt auch auf der Liste, die sie unbedingt durchbringen wollte. Kohleausstieg bis 2030, das fand ich ganz interessant. Da stand im Sondierungspapier ja noch idealerweise. Jetzt hat man es festgeschrieben, hat es aber mit so Bedingungen versehen. Ich glaube, da war den Grünen klar, dass sie da noch mal so ein bisschen nachschärfen müssen. Es gab aber auch ein paar Überraschungen. Und eine ist auch nicht gut für die Grünen, nämlich, dass kein stärkerer Anstieg des CO2-Preises erfolgt, als jetzt eh schon geplant ist. Man sagt, mit Rücksicht auf die ohnehin schon hohen Energiepreise. Aber viele fragen sich, wie will man dann eigentlich effizienten Klimaschutz betreiben, wo der CO2-Preis als ein effizientes Instrument gehandelt wird. Ich glaube, da werden die Grünen einige Fragen beantworten müssen. Interessant und überraschend finde ich auch, dass Cannabis tatsächlich legalisiert werden soll. Das ist eine große Veränderung. Und in puncto Frauenpolitik, da ist es so, dass der Paragraph 219a, das ist das sogenannte umstrittene, sogenannte Werbeverbot, vollständig abgeschafft werden soll. Da ging es darum, dass Ärzte Probleme bekommen können, wenn sie über Schwangerschaftsabbrüche allein nur informieren. Man erinnert sich zum Beispiel an Ärztinnen, die deswegen auch vor Gericht gelandet sind.
Ja, und über Cannabis wurde natürlich in den sozialen Medien gleich wieder heftig diskutiert darüber, was das jetzt bedeutet. Jetzt ist ja noch nicht ganz klar, wer die Ministerien besetzen wird, personell. Aber Ressortverteilung, das gibt es schon. FDP kriegt das Finanzministerium. Ist das ein Sieg für die FDP?
Ja. Ich glaube, das kann man schon ganz eindeutig so sagen. Das war ja eine Forderung, die Christian Lindner, der FDP-Parteichef, ja eigentlich unverblümt vor sich hergetragen hat. Die Namen sind jetzt noch nicht offiziell, aber ich denke, er gilt da einfach als gesetzt. Er hat auch schon mal so ein bisschen skizziert, wie er das Finanzministerium sieht, dass Deutschland als Anwalt solider Finanzen auch weiterhin gelten soll, gerade bei Sorgen der Inflation. Und er hat gesagt, es sei so viel privates Kapital unterwegs, was man entfesseln könne, auch so eine typische Christian Lindner-Vokabel für eine dekarbonisierte, also das heißt klimaneutrale Wirtschaft. Es wird absehbar keine größeren Entlastungen, aber auch keine Steuererhöhungen geben. Und das andere Superministerium, das ist das von Klima und Wirtschaft, das geht an die Grünen. Sehr wahrscheinlich wird Robert Habeck dort sein. Ich glaube, jede andere Verteilung zwischen FDP und Grünen hätte schlicht und ergreifend keinen Sinn gemacht, weil jetzt beide bei ihren Kernthemen die Politik auch mitprägen können.
Gab also bei den Ressorts für dich keine Überraschung, was die Zugehörigkeit dann angeht?
Ja, doch, ja? Klar. So ein Mittwochnachmittag geht nicht ohne Überraschung. Das Verkehrsministerium hat mich überrascht. Das geht an die FDP, möglicherweise an Volker Wissing, der in Rheinland-Pfalz schon Minister für Verkehr und Wirtschaft war. Der Verkehr ist ja immer Sorgenkind bei der Klimaschutzpolitik, Riesenherausforderung. Ich könnte mir vorstellen, dass die FDP vielleicht da so Themen setzen wird wie mehr Freiheiten für Fahrdienste wie Uber. Das haben sie in der Opposition schon die ganze Zeit versucht. Die Bahn soll aber nicht zerschlagen werden, sondern erhalten bleiben. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem die Grünen sehr zu knapsen haben.
Nadine Lindner für Deutschlandfunk Nova mit den Einzelheiten zum Entwurf des Koalitionsvertrags und den Einzelheiten zu den Ministerien, die neu besetzt werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da ist er, der Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und FDP.
Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Lindner, sorry.
Ist das so? Okay. Bitte, ja. Bitte.
Und deswegen haben wir in den letzten
Was war da denn los? Nicht ganz klar, wer sprechen sollte. Saskia Esken von der SPD wollte, Robert Habeck von den Grünen meinte dann aber, Annalena ist dran und dann durfte Annalena Baerbock auch. Die Grünen vergessen oder was ist da los? Wie stark sind eigentlich ihre Positionen im Koalitionsvertrag vertreten? Darüber spreche ich jetzt mit Sarah Lee Heinrich, Bundessprecherin der Grünen Jugend. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie zufrieden sind Sie mit dem, was da heute vorgestellt wurde?
Also erstmal traue ich mich an keine abschließende Bewertung ran. Wir tagen gerade auch in Gremien, betrachten das Koalitionspapier, das ja doch ziemlich lang ist. Ich glaube, eine Sache kann man sagen, man sieht in verschiedenen Bereichen Fortschritt. Also man kann nicht von einem Weiter-so reden. Gerade im gesellschaftspolitischen Bereich ist erwartbar viel gekommen, weil sich dort die drei Parteien sehr viel teilen. Und es ist natürlich auch ein Erfolg der Grünen, dass diese Punkte jetzt stark gesetzt werden. Auch im Klimabereich sehen wir erhebliche Fortschritte. Und im sozialen Bereich sehen wir auch Fortschritte, wobei man ehrlich sagen muss, dass diese nicht annähernd so groß sind wie in den anderen Bereichen, was mich vor allem nachdenklich stimmt.
Bleiben wir mal
sehen wir das.
Ich wollte beim Klima bleiben, der Hausnummer bei den Grünen. Kohleausstieg soll idealerweise bis 2030 erfolgen, so steht es im Vertrag drin. Aber selbst wenn es idealerweise bis 2030 klappt, ist das letztendlich nicht zu spät?
Ein Kohleausstieg 2030 wäre 1,5-Grad konform. Also das ist ja die Forderung, die wir nach vorne stellen, auch als Klimabewegung. Aber es kommt eben darauf an, jetzt sehr schnell die erneuerbaren Energien auszubauen und auch sichere Jobs für die Menschen in diesen Branchen zu schaffen, damit eben alle merken, wenn Klimaschutz kommt, geht es uns besser. Wir merken, dass viele Menschen massive Ängste haben, was Klimaschutz angeht. Ich kann das total verstehen und darum wird es jetzt gerade bei diesem Kohleausstieg und bei dem Strukturwandel auch kommen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich weiß, wie das aussieht, wenn so ein Strukturwandel nicht funktioniert.
Kein stärkerer Anstieg des CO2-Preises, das ist auch drin. Ist das nicht auch fahrlässig?
Ich glaube, es ist verkürzt, auf den CO2-Preis immer nur zu blicken, denn eigentlich ist das, worauf es beim Klimaschutz auch sehr stark ankommt, eben die Ordnungspolitik. Also wenn zum Beispiel das Autofahren auf dem Dorf teurer wird, aber der Bus gar nicht häufiger kommt, dann bezahlt man einfach nur mehr fürs Autofahren, ohne dass man wirklich umsteigen kann. Dementsprechend geht es eigentlich gerade um massive Investitionen in die öffentliche Daseinsfürsorge. Dort sagt die Koalition jetzt, diese Investitionen können gewährleistet werden. Da schauen wir sehr gespannt drauf. Wir waren dagegen, dass man die Schuldenbremse dafür nicht lockert, weil wir glauben, da muss jetzt voll viel investiert werden, damit die Kosten eben nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern bleiben, sondern dass wir das öffentlich organisieren. Deswegen ist der CO2-Preis für mich jetzt nicht der Hauptpunkt an der Stelle.
Aber Mobilität haben Sie schon genannt. Verkehrspolitik, wichtiges Thema natürlich auch, weil es eng mit Klimaschutz zusammenhängt. Die FDP wird das Ressort vermutlich oder wird es übernehmen. Minister wird noch zu finden sein. Volker Wissing ist vielleicht angedacht. Was es nicht gibt im Koalitionsvertrag, ist ein bestimmtes Datum für das Aus vom Verbrennungsmotor in Deutschland. Schlimm Ihrer Meinung nach?
Also für uns ist klar, dass Mobilitätswende sowieso mehr sein muss als nur der Umstieg aufs E-Auto. Also ich habe noch keine abschließende Einschätzung zum Mobilitätskapitel, aber das, was für uns viel relevanter ist, ist eben der Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Denn nur dann schaffen wir die Mobilitätswende wirklich. Wir werden nicht alles 1:1 mit einem E-Auto ersetzen können. Und um diese Frage machen wir uns eigentlich vor allem Sorgen, weil wir eben wissen, da braucht es öffentliche Investitionen. Der Bus muss auch da fahren, wo es sich für ein privates Unternehmen nicht lohnen würde. Und ja, da blicken wir auch mit Sorge drauf.
Ich werde so lange beim Thema bleiben, Frau Heinrich, bis ich irgendeinen kleinen Bling bekommen von Ihnen, ob es gut ist oder schlecht ist, was wir da heute in der Hand halten. Ministerposten. Da gehen ja einige natürlich an die SPD. Die Grünen haben sich zumindest auch was gesichert, nämlich das Außenministerium und die Umweltsache, Finanzministerium an die FDP. Wie bewerten Sie das?
Also erstmal möchte ich mich gar nicht darum drücken, eine Einschätzung zu geben. Ich finde es nur jetzt nicht ehrlich, bevor man nicht das komplette Papier durch ist, eine abschließende Einschätzung zu geben. Ich kann ganz klar sagen, ich glaube nicht, dass das, was in diesem Koalitionsvertrag steht, den gesellschaftlichen Notwendigkeiten gerecht werden wird. Und vor allem in den sozialen Bereichen eben den gesellschaftlichen Notwendigkeiten höchstwahrscheinlich nicht gerecht werden wird. Und das kritisieren wir scharf. Das vielleicht so zum, weil Sie den Bling von mir haben wollten, gebe ich Ihnen den einfach mal vorne rein.
Sehr gut.
Was die Ministerien angeht, geht es jetzt halt darum, im Koalitionsvertrag sind bestimmte Bereiche festgelegt und denen muss jetzt investiert werden und da muss das ein Finanzminister dann auch leisten, dass wenn er vielleicht selbst gerade nicht das größte Interesse drin hat. Und wir müssen auch auf die konsumtiven Ausgaben schauen. Also man redet immer so schlecht darüber und dann muss in den Sozialstaat investiert werden. Wir sind jetzt gerade wieder in einer krassen Krisensituation mit Corona. Es gibt krass viel Unsicherheit in unserer Gesellschaft. Die Menschen brauchen Sicherheiten. Nur dann kann man sich überhaupt solidarisch miteinander verhalten. Denn Menschen haben Angst. Was passiert denn, wenn ich meinen Job verliere? Was passiert denn, wenn mein Job in der einen Branche abgebaut wird? Da braucht es einen starken Sozialstaat, der einspringt. Das heißt, wir müssen ihn stärken. Und deswegen finden wir es auch wirklich schlecht, dass keine Regelsatzerhöhung von Hartz IV verankert wurde. Deswegen ist für uns auch noch offen, schaffen wir es, dass die Kindergrundsicherung auch bedeutet, dass ärmere Familien auch finanziell besser unterstützt werden. Denn darum muss es auch gehen. Und ich weiß, dass da eine FDP nicht immer der größte Fan von ist. Aber da geht es eben darum, was gerade gesellschaftlich notwendig ist.
Es muss ja intern auch noch alles besprochen werden. Und heute war erstmal klar, was da kommt. Sarah Lee Heinrich, Bundessprecherin der Grünen Jugend mit dieser Einschätzung. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne. Schönen Abend noch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ach, das ist unangenehm. Referat an der Uni, Projektvorstellung, im Job alle anwesend, im Chat oder live vor euch und dann Blackout von hier an blind. Man hat den Faden verloren, man weiß einfach nicht mehr weiter. Was macht man in so einer Situation? Überspielen, ehrlich sein, einen Witz erzählen. Ach, guck mal hier, ein Schmetterling. Ja, und dann Aufmerksamkeit futsch. Wir werden Hilfe bekommen von Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt an dieser Stelle. Auf jeden Fall, sagt er, sollte nicht das passieren, was gestern dem britischen Premier Boris Johnson passiert ist.
With fantastic broadband. Forgive me.
Oh, man fühlt so mit, ne? Nicht, weil man Boris Johnson sympathisch findet, sondern weil uns das wohl allen schon mal passiert ist. Wir haben den Faden verloren. In der Schule, in der Uni, bei der Präsentation, im Job. Unterlagen sind durcheinander. Man war vielleicht mal kurz mit den Gedanken woanders und zack, ist man raus. Man merkt, wie einem heiß und kalt wird. Womöglich wird man rot oder schweißnass. Was jetzt also tun? Bitte keine Panik, rät einer, der sich auskennt.
Erstmal sollten wir uns eingestehen, dass das ganz normal ist, einen Hänger zu haben und dass es fürs Publikum nicht so schlimm ist wie für uns. Denn das Publikum denkt sich, zum Glück waren wir es nicht und zum Glück sind wir nicht diejenigen, die jetzt vorne in der Sendung sind.
Das ist Moritz Kirchner, Kommunikations- und Rhetoriktrainer. Er sagt, Ruhe bewahren, weitermachen, transparent sein, Nerven behalten.
Oder das Ganze mit einem Witz auflösen und zu sagen, sehen Sie, bei dem Thema verschlägt es selbst mir die Sprache.
Forgive me.
Boris Johnson ist bei seinem massiven Hänger in der Rede in sowas wie eine rhetorische Schockstarre gefallen. Nervös sucht er in seinen Unterlagen nach Zetteln mit dem rettenden Text, aber die Sprache hat es ihm verschlagen.
Forgive me.
Und dann macht es plötzlich Switch. Offenbar legt Boris Johnson einen Schalter um und entscheidet sich, ohne Text drauf loszuplappern. Man hat den Eindruck, Hauptsache irgendwas.
Yesterday I went, as we all must, to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to Peppa Pig World? Not enough.
Da erzählt der britische Premierminister, dass er gestern in einem Vergnügungspark mit rosa Schweinchen Peppa Pig war und fragt die erstaunten JournalistInnen, wer wohl auch schon mal da war. Ratlose Gesichter. Ein Journalist fragt sogar noch, ob alles okay sei. Und wir können uns denken, am Ende war es der falsche Weg, mit einem Hänger im Vortrag umzugehen, stellt Rhetoriktrainer Kirchner fest.
Nicht einfach frei raus was erzählen, denn das Ding ist, das kann natürlich peinlich sein. Und es ist ja jetzt auch peinlich gewesen in der Rede von Boris Johnson. An der Stelle einfach zu sagen, okay, ich mache beim nächsten Punkt weiter. Und einfach zu sagen, es ist etwas, worüber ich länger nachdenken muss, dann lieber zu sagen, okay, muss mich mal kurz sammeln.
Ich kann schon mal vorwegnehmen, Boris Johnson hat sich bei seiner Rede nicht mehr gesammelt. Es dürfte als die englische Version von Edmund Stoibers Hauptbahnhofrede in die Geschichte eingehen.
Mit 10 Minuten, wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein.
Classic, aber Boris Johnson hat seit gestern auch das Zeug zum Audio-Meme. Als er über Elektromobilität spricht und ihm in seiner Not nicht viel mehr einfällt, als die Geräusche nachzumachen, die ein Benziner so macht.
EVs may not burble like sucking doves and they may not have that rum rum rah rah.
Ob sich das sein Redenschreiber so gedacht hat, womöglich nicht. Vorbereitung ist aber wichtig, sagt Moritz Kirchner.
Was man machen sollte, um gut vorzutragen, man sollte sich ein Skript machen, wirklich das alles einmal komplett ausformulieren, um dann auch wirklich die Worte genauso zu verwenden, wie man sie gesagt hat, aber am Ende des Tages nur Stichpunkte verwenden und am besten einfach die Stichpunkte frei raus erzählen. Und es gilt das Grundprinzip, entweder man nimmt sich bei Referaten wirklich den Laptop als Stichpunktzettel oder hat den Zettel am Mann oder an der Frau und versucht möglichst frei zu sprechen.
Denn wie man präsentiert, ist genauso wichtig wie der Inhalt, um den es geht. Bei Boris Johnson kann man objektiv sagen, da hat beides nicht gestimmt. Treffend nur seine Zusammenfassung am Ende. Die Welt mit dem rosa Schweinchen, das ist die Welt, in die ich reingehöre.
Peppa Pig World is very much my kind of place.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie springt von grün auf rot, die Corona-Warn-App und zack. Ja, dann stellen sich viele Fragen. Was macht man denn jetzt? Testen, klar, zu Hause bleiben, Kontakte reduzieren. Klingt alles logisch bei der Corona-Warn-App. Aber wir wollen es mal genauer wissen, was jetzt zu tun ist. Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat das für uns recherchiert. Ilka, mein Reflex bisher war immer, ich telefoniere die Freunde ab, mit denen ich Kontakt habe und versuche da mal so eine kleine Recherche selbst zu starten. Wer hat denn noch eine rote App? Macht das Sinn oder nicht?
Ja, das macht Sinn. Also wir sind aktuell echt mal wieder in so einer Lage, da sind die Gesundheitsämter zum Teil komplett überfordert. Das wird überall berichtet und auch bei meiner Recherche heute konnten mir meine Gesprächspartner alle auch wieder eigene Geschichten erzählen von überforderten Ämtern. Sich darauf zu verlassen, dass man irgendwann angerufen wird, das ist also keine gute Idee. Ein sinnvoller erster Schritt ist eben, wie du gerade gesagt hast, überlegen, wen man getroffen hat, die Leute kontaktieren und dann in den Tagen danach erstmal selbst Isolation. Quarantäne muss als geimpfte Person nicht unbedingt sein, also so einkaufen, spazieren gehen und so weiter, das geht schon noch, aber vielleicht jetzt nicht zum Yoga oder zu Freundinnen in die Wohnung gehen.
Welche Sicherheit bringt in so einem Moment ein Selbsttest?
Ja, es ist so ein bisschen eine Frage des Timings und auch, ob man Symptome hat oder nicht. Die Corona-Warn-App, die zeigt den Tag der Risikobegegnung an. Sich 5 bis 7 Tage danach zu testen, ist sinnvoll. Da hat man die besten Chancen, dass der Test auf eine Infektion, auf eine mögliche anspringt. Ein Schnelltest ist noch ein bisschen sicherer, also bei einem offiziellen Testzentrum. Oder eben ein PCR-Test, natürlich viel sicherer. Einen Schnelltest pro Woche, den gibt es ja jetzt auch wieder kostenlos. Und mit einer roten Warn-App bekommt man auch einen kostenlosen PCR-Test. Zu diesem Selbsttest mit Impfung, aber ohne Symptome, da können diese Selbsttests ungenau sein, vermuten gerade VirologInnen. Christian Drosten, der hat das zum Beispiel in einem Interview gesagt. Es gibt aber noch keine Studien dazu. Es gibt da also jetzt grob gesagt nicht so ganz klare Regeln. Das ist auch ein bisschen Eigenverantwortung an der Stelle. Trifft man sich draußen mit einer geimpften Person, dann würde ich sagen, reicht vielleicht so ein Selbsttest. Bei einem Treffen drinnen mit mehreren Personen eher nicht. Und wenn man Symptome hat oder nicht geimpft ist, dann auf jeden Fall PCR.
Ja, ist ja schwierig. Ich meine, man muss das ja selber für sich dann so ein bisschen einschätzen, was man machen will oder kann. Oder vielleicht ist man auch überfordert in der Situation. Was sagst du? Anruf beim Gesundheitsamt vermutlich jetzt gerade nicht so richtig der Burner, oder?
Nee, also zum Teil sagen die sogar, man soll nicht anrufen, habe ich jetzt heute auch auf manchen Websites gesehen. Die 116, 1117, also dieser ärztliche Bereitschaftsdienst, hier wäre dann eine Option. Auch da gibt es aber dann zum Teil am Telefon recht lange Wartezeiten. Hausarzt oder Ärztin kann noch helfen oder sogar auch andere behandelnde Ärzte bieten es auch an, zum Beispiel Gynäkologen oder so.
Jetzt haben einige von uns schon die Boosterimpfung bekommen. Ändert die irgendwas an der Vorgehensweise?
Nee, wer vorsichtig sein will, der oder die sollte sich genauso verhalten wie ohne Booster. Das sagt auch Laura Weisenburger, die ist Ärztin und Redakteurin bei der Apothekenschau.
Das ist wie am Anfang, als alle frisch geimpft wurden, war ja auch die Frage, ja, geben wir es jetzt gar nicht weiter, das Virus? Das wird man erst so richtig in einigen Monaten sehen, sprich also, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und die Geboosterten wiederum auch in Kontakt gekommen sind mit infizierten Menschen, dann wird sich herausstellen, okay, wie gut schützt jetzt diese Boosterimpfung und wie lange schützt die auch?
Trotzdem, klar, der Booster, der bringt einem natürlich selber Sicherheit.
Ich fasse mal kurz zusammen. Die Warn-App, die war und ist natürlich schon immer eine freiwillige Angelegenheit. Aber bei der Interpretation einer roten Anzeige, da sind wir mehr denn je auf uns selbst gestellt, ja?
Ja, also anders kann man das gerade wirklich nicht sagen. Laura Weisenburger, die kritisiert deswegen auch, es wird nicht klar genug kommuniziert. Also sie sagt, wer eine rote App hat, der braucht eigentlich mehr Infos.
Tatsächlich würde ich mir bei einigen Punkten eine deutliche, klarere Ansage wünschen. Sowas wie zum Beispiel, ich hatte als geimpfte Person sicher Kontakt mit einer jetzt positiv getesteten Person, dann finde ich das aktuell nicht verantwortbar, dass man sagt, ja, dann gehe ich trotzdem normal raus und verhalte mich normal.
Ihr Tipp bei so einer roten Corona-Warn-App ist deshalb, bei den Zahlen gerade auch als geimpfte Person sehr vorsichtig sein.
Also ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen Zweifel und Fragezeichen wegblasen an dieser Stelle. Ilka Knigge aus unserem Update-Team über, was zu tun wäre, wenn die Corona-Warn-App rot leuchtet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Super Mittwoch heute in Schweden. Sowas hat's noch nie gegeben. Es fing damit an, dass Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten zur nächsten Ministerpräsidentin gewählt wurde. Heute früh knapp gewählt, aber immerhin gewählt. Zum ersten Mal eine Frau in diesem Amt. Und dann kurz vor sechs.
Hej och välkomna igen.
Hallo und nochmal herzlich willkommen zurück. Sie tritt wohl zurück in Zukunft. Müssen wir nachfragen, was da los ist. Sophie Dong ist unsere Korrespondentin in Stockholm. Warum dieser Turn?
Das war wirklich ein Wahnsinnstag hier in Schweden. Zuerst ist sie gewählt worden und dann wenige Stunden später wurde im schwedischen Parlament über den Haushalt abgestimmt. Der Haushaltsvorschlag der rot-grünen Minderheitsregierung hat wie erwartet keine Mehrheit bekommen. Stattdessen haben die Abgeordneten mehrheitlich für einen Vorschlag der konservativen Moderaten, der Christdemokraten und der rechtspopulistischen Schwedendemokraten gestimmt. Das war kein Problem für Magdalena Andersson. Sie hat gesagt, ich kann auch mit dem konservativen Haushalt regieren sozusagen. Das hat nur ihr Koalitionspartner, die Grünen, anders gesehen. Und die haben gesagt, also ein Haushalt, der unter Beteiligung der Schwedendemokraten entstanden ist, damit wollen wir nicht regieren und wir ziehen uns aus der Regierung zurück. Und jetzt muss man nochmal zurückblicken. Heute Morgen wurde über Magdalena Andersson ja abgestimmt im Parlament mit der Annahme, dass sie diese rot-grüne Minderheitsregierung führen würde. Die gibt es ja jetzt nicht mehr. Und deshalb hat sie bereits den Parlamentspräsidenten um die Entlassung aus dem Amt gebeten, in das sie eigentlich noch nicht mal richtig reingekommen ist.
Ich meine, was zeigt das? Zeigt das einerseits, dass das politische System in Schweden so schwierig ist, da jemand zu finden, der den Hut auf hat? Oder würdest du sagen, naja, Schweden generell gerade ziemlich schwierig zu regieren?
Also super schwierig zu regieren. Die ganze Konstellation im Parlament, also wie die Parteien sozusagen, wie die Machtverhältnisse gerade sind, ist wahnsinnig komplex. Es ist ziemlich zersplittert auch. Also es gibt sehr viele Parteien, die dort drin sitzen. Und was sich eben auch gerade verändert, so in den letzten ein, zwei Jahren, es gibt ja die eben sehr starken rechtspopulistischen Schwedendemokraten im Parlament und der Umgang verändert sich. Dass es jetzt einen gemeinsamen Haushalt zum Beispiel auch der konservativen Parteien mit den Schwedendemokraten gibt, das ist neu. Bisher hat man eher immer so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die Policy der Ignoranz gefahren. Und jetzt gibt es da eine gewisse Annäherung und da muss man sich jetzt erstmal finden. Es wird jetzt wirklich spannend, wie es in den nächsten Tagen weitergeht.
Sophie Dong ist unsere Korrespondentin aus Stockholm mit den Einzelheiten dazu. Als erstes hat man Magdalena Andersson heute als neue Ministerpräsidentin gewählt und dann ist sie kurz vor sechs selbst zurückgetreten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, ich habe es heute auch ein bisschen öfter gemacht, an die Nase gepackt, an der Stirn gekratzt. Oder ich bilde mir es zumindest ein, weil ich weiß, dass wir jetzt darüber sprechen. Forschende aus Großbritannien, die haben nämlich herausgefunden, dass wir 26 Mal pro Stunde uns ins Gesicht fassen. Ausgewertet haben sie dafür 31 Stunden Videomaterial von Menschen beim Autofahren. Aber 26 Mal in der Stunde ins Gesicht, ja, ohne Hände waschen, zwischendurch in der Pandemie. Warum machen wir das? Martin Grunwald ist Psychologe und leitet das Haptik-Forschungslabor an der Uni Leipzig. Sprechen wir drüber. Schönen guten Tag.
Servus.
Welche Erklärung gibt es denn dafür, dass wir uns so oft ins Gesicht fassen?
Das ist noch umstritten. Also wir arbeiten daran, das aufzuklären. Und das ist sozusagen nach unseren Daten, nach unseren Studien, und wir haben ja EEG-Studien gemacht, sieht es so aus, als würden wir diese Selbstberührung, diese spontanen Selbstberührung im Gesicht deshalb ausführen, um sozusagen Irritationen des Arbeitsgedächtnisses und des emotionalen Haushaltes in gewisser Weise zu regulieren. Das sind also sozusagen regulative Mechanismen unseres Körpers, um mit den Alltagsirritationen besser umzugehen.
Das heißt, wenn wir mal nicht mehr weiter wissen, dann kratzen wir uns eben an der Stirn.
Ganz genau. Und die neurophysiologischen Mechanismen hinter dieser spontanen Selbstberührung, die sind also im weitestgehend noch unbekannt. Und wie gesagt, wir forschen dazu. Und die ganze Neurobiologie dieses wundersamen, spontanen Gesichtsberührungsverhaltens, die ist also sozusagen noch nicht aufgeklärt.
Kann man denn sagen, wo man sich in erster Linie anfasst im Gesicht?
Wir wissen aus unseren Studien, dass die Mittellinie des Gesichts, also insbesondere eben auch Nase, Mund, also die Öffnungsbereiche, das sind diese bevorzugten Gebiete, in denen man sich also gern spontan selbst berührt. Mhm. Und das ist natürlich unter infektionsbiologischen Gesichtspunkten, ist das natürlich eine interessante Gegend. Und deswegen gibt es auch die Forderung, dass man das irgendwie unterbinden sollte, diese spontanen Selbstberührungen. Ja. Das ist allerdings nur ein gut gemeinter Rat, der ist hinsichtlich der physiologischen Reaktion des Menschen ziemlich sinnlos. Also wenn Sie das mal versuchen, eine halbe Stunde nicht zu machen, insbesondere in solchen Anforderungssituationen wie Autofahren oder Prüfungen oder wie auch immer, dann werden Sie merken, das halten Sie gar nicht aus. Das bricht in sich zusammen. Das ist ja der Witz von spontanem Verhalten, dass es sozusagen nicht kontrollierbar auftritt.
Ja. Wird man noch hegeliger. Das wollen wir ja nicht. Aber wann geht es eigentlich los? Also lernt man dieses Verhalten irgendwann oder kann man das von Geburt an?
Es sieht so aus, es gibt gute Studien von Nadja Reisland aus Großbritannien, die hat gezeigt, dass also die Föten, also die Ungeborenen im Mutterbauch auch Selbstberührung dann besonders häufig durchführen, wenn die Mutter einen stressigen Film anschaut oder was Trauriges erlebt. Also wenn die Mutter emotional irritiert ist, dann zeigen auch Föten eine vermehrte Anzahl von gesichtsbezogenen Selbstberührungen. Und das muss einen schon zu denken geben. Das scheint ein evolutionäres, regulatives Programm zu sein.
Ah, okay. Ich dachte, man nimmt immer nur den Daumen in den Mund und lutscht dann dran.
Ja, das machen natürlich die Föten und später vielleicht die Kinder auch. Aber diese gesichtsbezogenen kleinen, so 3 Sekunden, Selbstberührung, das machen auch schon die Föten.
Haben wir wieder was gelernt. Martin Grunwald, Psychologe, leitet das Haptik-Forschungslabor an der Uni Leipzig. Wir haben darüber gesprochen, wo und wie oft man sich ins Gesicht fasst. Lieben Dank.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.